In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 12. Juni 2025 durch Konrad. Die Themen: Rolle rückwärts in der Bildungspolitik, Fragen an GW-Landesvorsitzende Monika Stein. Dünner ÖPNV, dicke Wahlergebnisse für rechts. Beispiel Pforzheim, die Zukunft des ÖPNVs ist bedroht. Freiburg rudert zurück bei den Ganztageskitas, die auch Sprachförderungen ermöglichen. Freiburg beschließt trotz Run auf die beiden neuen Gemeinschaftsschulen für den Duniberg ein dreizügiges allgemeinbildendes Gymnasium und eine Restegemeinschaftsschule.
Im Studio begrüße ich jetzt die Landesvorsitzende der GEW, die in Freiburg wohlbekannte Monika Stein. Tag Monika.
Hallo Michel.
Monika, 3 Wochen ist es her, da hat das Kultusministerium erstmalig auch Gewerkschaften zu einer Tagung zum Stand der Ganztagesausbau der Grundschulen eingeladen. In der Folge habt ihr von der GEW erklärt, ich muss es mal gerade zitieren hier, meine Brille muss ich runternehmen, so, mit dem aktuellen Vorgehen wird Baden-Württemberg die vom Gesetzgeber genannten Ziele bis zum nächsten Jahr nicht erreichen. Da gibt es nämlich den Rechtsanspruch auf Ganztagesschulen.
Kinder, Stopp, auf Ganztagsbetreuung, nicht auf Ganztagsschulen.
Ja, leider nicht. Ja, genau. Sehr wichtig. Wichtiger Unterschied. Sieht man im Kindertagesbereich auch. Kinder, die ihre Familien und die Beschäftigten erwarten vom Kultusministerium konkrete Standards für Qualität, Transparenz und für den rechtlich finanziellen und personellen Bedingungen. Ich erwarte auch Antworten auf den Fragen, wer die Kosten für den Ausbau trägt und wie die Fachkräfte dafür gewonnen werden können. Habt ihr die Antwort schon bekommen?
Die Antwort haben wir noch nicht bekommen, aber ich glaube, es wundert auch weder das Kultusministerium, dass wir so eine Pressemitteilung dazu rausgegeben haben, noch mich, dass ich nicht eine zielführende Antwort bisher bekommen habe. Weil klar ist, wir sprechen von einem riesengroßen Mangel an Fachkräften, sowohl in den Grundschulen als auch vor allem in Kitas, ErzieherInnen. Und die wären notwendig in genügender Anzahl, um eine vernünftige Ganztagsbetreuung für alle Grundschulkinder anbieten zu können. Und ich sage gleich dazu, wir als GEW sind klare AnhängerInnen davon, dass wir gebundene Ganztagsschulen bekommen, die sind nochmal anders ausgestattet.
Okay. In Freiburg musste jetzt zuletzt das AKI, gehen wir mal an der Bildungsstufe noch einen Schritt runter, die Liebäugelei mit dem Offenburger Modell eingestehen. Sie sind zwar nur eine geringe Anzahl von Kitas, die in städtischer Regie getrieben werden. Offenburger Modell, das heißt also auch, dass man im Prinzip die systematische Kindersprachförderung einstellt, weil das kann man nur in einer Ganztagskita machen, mit entsprechenden personellen zusätzlichen Angeboten, sondern da wird dann eben halt Spielebetreuung gemacht. Das ist recht verwunderlich vor dem Hintergrund, dass doch in bundesweit 4 Milliarden und 470 Millionen fließen nach Baden-Württemberg, dass sowas zu gewährleisten ist. Da gibt es sowohl Hilfen für Haushaltshilfen, also für hauswirtschaftliche Hilfen, für Leitungshilfen, aber auch für pädagogisches Personal und deren Ausbildung und natürlich die Sprachförderung. Sogar in einer Antwort, die ich gestellt habe, beantworten Sie das Kultusministerium so: Sie verweisen auf das Sprachförderungsprogramm Sprachfit, das im Kita-Bereich schon anfängt. Also das ist mal das eine Verwunderliche. Jetzt in dieser Woche sagt das...
Soll ich zu den Kitas was sagen? Oder
ja,
soll ich,
du kannst gerne was dazu sagen.
Genau, ich sage sehr gerne was. Also das Problem ist, Sprachfit ist schon eine gute Idee, was da die Landesregierung jetzt gerade umsetzt, was die Förderung von Kindergartenkindern betrifft und was auch eine Ausweitung der Sprachförderung oder der Sprachbildung von Kindern im Kindergartenalter und im Grundschulalter betrifft. Allerdings haben wir an der Umsetzung tatsächlich einiges an Kritikpunkten, weil wir als GEW sagen, die alltagsintegrierte Sprachbildung ist das Nonplusultra. Das ist das, was alle Kinder erreicht, was alle Kinder tatsächlich auch brauchen. Und dass Freiburg jetzt gerade hier in Kürzungen begriffen ist, hat damit zu tun, dass wir in Baden-Württemberg insgesamt, aber auch in Freiburg zu wenige Kita-Plätze bisher anbieten, dass alle Kinder tatsächlich eine Kita besuchen könnten und dass Freiburg relativ viel in freiwilligen Leistungen in den Kitas in den letzten Jahren und Jahrzehnten investiert hat und jetzt dann aber, wenn eine Landesförderung landesweit ausgerollt wird, dann hinten runterfällt, weil einfach auch nach dem Sozialindex sozusagen verteilt wird und da ist Freiburg zwar jetzt nicht an der Spitze, dass wir hier die meisten armen Menschen in Baden-Württemberg haben, aber wir haben bei weitem nicht die meisten. Von daher ist klar, dass Freiburg im Zweifelsfall da nicht viel davon profitiert, wenn landesweit irgendwelche Förderprogramme ausgerollt werden, weil schon viel passiert in Freiburg und weil wir in Freiburg auch nicht die marginalisierteste aller Bevölkerungen haben.
Aber ich habe das so verstanden, die Antwort des Kultusministeriums, um jetzt bei dem nochmal kurz zu verharren, dass die eine Seite ist, das wird gewährleistet über die VAG-Mittel. Das kriegen die alle und das geht dann in die Förderung aller Institutionen rein. Dass aber auf der anderen Seite die ca. 10.000 Kindereinrichtungen des Landes sich bei der Landeskreditbank bewerben müssen, um diese Förderprogramme und ihre Fördervoraussetzungen zu erfüllen. Sehe ich das, das also, scheint ja jetzt auf den ersten Blick jetzt nicht so, wie du jetzt gerade gesagt hast, auch sozial indiziert zu sein, sondern eher, wer zuerst kommt eher, nach diesem Prinzip.
Also an der Stelle ganz tief, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich bin hergekommen, um über eine Gemeinschaftsschule und ein allgemeinbildendes Gymnasium zu sprechen. Ganz tief bin ich da jetzt in der Sekunde nicht drin. Aber klar ist, diese Sprachfit-Programme, die sollen tatsächlich, also da ist der Plan des Landes, dass geguckt wird, welche Kinder brauchen tatsächlich Sprachunterstützung. Und diese sollen konkret in den Genuss kommen und nicht alle Kinder. Deswegen unser Kritikpunkt, diese die alltagsintegrierte Sprachförderung ist nicht mehr der Fall oder soll nicht in den Fokus genommen werden, außer dass Sprachkitas tatsächlich fortgeführt und ausgeweitet werden sollen. Aber das wird trotzdem nicht in Freiburg alles so gelingen.
Gut, kommen wir weiter. Freiburg hat nicht nur dort Schwierigkeiten, sondern jetzt am Dienstag hat der Freiburger Gemeinderat seinen Grundsatzbeschluss auf eine Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe am Thuniberg zugunsten eines dreizügigen Gymnasiums mit einem Verbund zu einer Reste-Gemeinschaftsschule vielleicht auch dreizügig umgewandelt und will dann, wenn das jetzt, ich glaube, das tritt erst am 1. August überhaupt diese Änderung Verbundschule in Kraft, will dann beschleunigt nach den 2 Jahren vager Planung, sage ich jetzt mal Vorplanung zum Raumbedarf, dies dann auch so beantragen. Ich denke mal, das ist ein ganz schöner Rückschluss. Hier wird es begründet von den Grünen für ihren Kurswechsel mit dem Argument, ja, wir brauchen jetzt 51 Räume für die G9, die ja rückwirkend zu Beginn des Schuljahres eingeführt worden sind.
Also ich muss sagen, ich bin von diesem Entschluss, von dem Beschluss des Gemeinderates schwer enttäuscht, weil wir lange dafür gekämpft haben und lange dafür geworben haben, dass tatsächlich die Gemeinschaftsschule am Thuniberg beschlossen wurde. Und da gab es viele, viele Runden im Gemeinderat, da gab es viele Runden auch mit den Thuniberg-Gemeinden, mit Elternvertretungen und so weiter und so fort. Und es war wirklich ein aus tiefstem Herzen gefasster Beschluss des Gemeinderates in Freiburg, dass wir eine Gemeinschaftsschule am Thuniberg wollen mit gymnasialer Oberstufe, dass alle Kinder, die dorthin gehen, tatsächlich die Möglichkeit haben, alle Schulabschlüsse, die es in den Sekundarschulen gibt, zu erreichen. Dass dieser Beschluss jetzt über den Haufen geworfen wurde zugunsten einer vielleicht schneller zu bauenden, und ich glaube, das ist ein Ausschlagpunkt für manche gewesen, diesem Beschluss zuzustimmen, eines allgemeinbildenden Gymnasiums mit einer Verbundsschule, Gemeinschaftsschule, von der ich ehrlich gesagt die Befürchtung habe, dass sie nicht allzu allzu lebensfreudig und groß und stark durch die Gegend laufen wird die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Das enttäuscht mich wirklich sehr, weil wir uns eigentlich mit dem Beschluss der Gemeinschaftsschule am Thuniberg zu einem Zukunftsmodell entschieden hatten in Freiburg, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass alle Kinder die Chance haben, so lange wie möglich miteinander zu lernen, dass alle Kinder die Chance haben sollen, inklusiv zu lernen und dass alle Kinder die Chance haben sollen, in einer Ganztagsschule miteinander zu lernen und bestmögliche Chancen zu erhalten, den für sie besten Abschluss zu erreichen. Davon hat sich Freiburg am Dienstag leider ein großes Stück verabschiedet und hat gesagt, es ist uns wichtig, dass wir ein großes allgemeinbildendes Gymnasium am Thuniberg bauen. Kleine Nebenbemerkung, wir haben auch lange dafür geworben, dass vielleicht in Weingarten mal eine weiterführende Schule mit gymnasialer Oberstufe gebaut werden könnte. Das ist leider überhaupt kein Thema mehr. Stattdessen wird am Thuniberg jetzt ein allgemeinbildendes Gymnasium gebaut und eben im Verbund eine Gemeinschaftsschule. Und wie die Freiburger Bevölkerung tickt, wenn es um die Übergangszahlen zu allgemeinbildendem Gymnasium oder Gemeinschaftsschule geht, ist im Moment noch nicht so der große Renner, dass die Leute alle der Gemeinschaftsschule die Türen einrennen.
Ja, gut, man muss dazu sagen, immerhin die Anmeldezahlen jetzt für die in die Umwandlung begriffenen Gemeinschaftsschulen. Edith was war das nochmal? Wie heißen sie?
Wenzinger jetzt? Und Hans Thoma, die sind
echt gut.
Die sind total klasse und davon bin ich auch begeistert und deswegen war ich auch überrascht davon, dass in einer Stadt, in der sich jetzt endlich zwei Realschulen zu einer Gemeinschaftsschule umwidmen und umorientieren und dieses eben längere gemeinsame Lernen möglich machen für alle Kinder, die bei ihnen auf die Schule gehen. Und ich weiß, dass diese beiden sich umwidmenden Schulen gerade auch völlig überrannt werden von Schulanmeldungen, dass in dem Moment dieser konservative Gedanke, wir brauchen die Gliedrigkeit und wir brauchen ein starkes, allgemeinbildendes Gymnasium, gewinnt gegenüber dem Gedanken, alle Kinder sollen gemeinsam lernen und alle Kinder sollen die Chance haben, miteinander den so lang zu lernen, wie es möglich ist und dann den für sie besten Abschluss anzustreben und zu erreichen. Das hat mich wirklich sehr enttäuscht. Die Anmeldezahlen, die ich jetzt gerade meinte, war, dass in Freiburg tatsächlich auf allgemeinbildende Gymnasien schon ein Run ist. Und der ist höher als im Schnitt des Landes, auch wenn landesweit für dieses Schuljahr tatsächlich die Anmeldezahlen zurückgegangen sind für allgemeinbildende Gymnasien, was vielleicht auch mit anderen Kriterien zu tun hat.
Jetzt verschone ich dich von den O-Tönen aus dem Gemeinderat des Triumphgeheuls der FDP und der CDU. Können die Hörerinnen bei uns auf der Webseite nachhören zu der Verbundschulentscheidung drin. Ich mache jetzt mal eine ganz allgemeine Frage, Monika, zum Schluss. Wenn wir jetzt mal die Landtagswahl 26 mitbedenken, ist jetzt praktisch schon diese Schritte, die in der Schulgesetzänderung mit den Verbundschulmodellen sind das schon alles Schritte, die eine größere Rolle rückwärts in der Bildungspolitik doch nahelegen, was da uns im nächsten Jahr nochmal weiter vertiefend ankommt? Und ist dieses Zurückweichen, insbesondere der Grünen-Fraktion, also Kretschmann-Grünen im Landtag als auch jetzt vor Ort, ist das nicht eine Ermunterung geradezu dazu?
Also wir haben auf Landesebene sehr klar kritisiert diesen Beschluss, dass wir Verbundlösungen haben, dass wir eine Stärkung des allgemeinbildenden Gymnasiums haben, aber die sonstigen Sekundarschulen wirklich noch weiter zerfleddert werden und einfach noch unübersichtlicher wird für Eltern, die ihr Kind auf eine weiterführende Schule anmelden wollen. Was sind denn alles überhaupt die Möglichkeiten, die wir in Baden-Württemberg haben? Und auch für die Lehrkräfte, die in der vierten Klasse die Schulübergangsberatung machen. Es ist kaum noch darzustellen in kurzer Zeit, was es alles an Möglichkeiten gibt. Das kritisieren wir sehr klar. Und wir sagen auch sehr klar, für uns ist eigentlich der Auftrag nicht erfüllt, den die Landesregierung bekommen hat von dem Bürgerforum zu G9, dass nämlich damals klar gesagt wurde in dem Beschluss des Bürgerforums, wir wollen einerseits die Verlängerung der gymnasialen Schulzeit und andererseits muss der Rest des Schulsystems in den Blick genommen werden und muss geguckt werden, was an den Stellen notwendig ist, die es außerhalb des allgemeinbildenden Gymnasiums gibt. Die Landesregierung hat sich mit den schulgesetzlichen Änderungen sehr auf das allgemeinbildende Gymnasium konzentriert, hat Sprachfit, davon hatten wir es schon, für die frühe Bildung und die Grundschulen eingeführt, was wie gesagt im Grundsatz wir begrüßen, bloß in der Ausformulierung, wo wir einiges an Kritikpunkten haben. Was aber eben nicht passiert ist, ist, sich den Bereich der Sekundarschulen außerhalb des allgemeinbildenden Gymnasiums anzuschauen. Und es ist im Juni letzten Jahres eine Studie veröffentlicht worden, die sich tatsächlich mit genau diesem Bereich beschäftigt. Es gibt ein Konzept einer neuen Sekundarschule, was tatsächlich sagt, wir brauchen eine große Säule neben den allgemeinbildenden Gymnasien, nicht eine weitere Zerfledderung unserer Schullandschaft. Und diese eine Säule, die soll alle Stärken der bisher bestehenden Sekundarschulen außerhalb des allgemeinbildenden Gymnasiums, nämlich der Haupt- und Werkrealschulen, der Realschulen, der Gemeinschaftsschulen, jeweils mit in dieses neue Konzept aufnehmen. Alle diese Schularten haben ihre Stärken, alle diese Schularten haben die SchülerInnen bestmöglich zu ihren jeweiligen Abschlüssen begleitet, bestmöglich gefördert. Und wenn wir zulassen, dass diese Zerfledderung weiter zunimmt, dann lassen wir auch zu, dass neben den allgemeinbildenden Gymnasien tatsächlich auch, was die Finanzen betrifft, eine Zerfledderung stattfindet und eben nicht die bestmögliche Ausstattung der anderen Sekundarschulen stattfindet.
Gut, da Haben wir also jetzt ein Schlusswort, lasse ich mal hier so einfach stehen. Du musst, glaube ich, auch jetzt weg.
Genau, leider.
Und deshalb sage ich danke, dass du hier vorbeigekommen bist. Gut, dass es diesmal geklappt hat. Und ich glaube, wir werden über diese Themen, die werden wahrscheinlich auch ein Thema des Landtagswahlkampfs werden, notgedrungen dann. Es wird sicherlich auch da mehr Aktivitäten, glaube ich, noch, sei es von den Schülern, als auch von den Elternverbänden, als auch von den jeweiligen Räten, Schülerräten und Elternbeiräten geben müssen, weil da der Weckruf sollte jetzt langsam irgendwann mal angekommen sein, oder?
Und der Weckruf sollte angekommen sein. Und was nicht passieren darf, was wir aber schon immer wieder beobachten, ist, dass die laute Lobby, die starke Lobby, die es schafft, sich tatsächlich auch zu organisieren, sich zu vernetzen und auch weiß, wie das funktioniert mit der politischen Vernetzung, dass die im Zweifelsfall besser durchkommt als die leise Lobby, die mit dem täglichen Überleben von sich selbst, von ihren Kindern beschäftigt ist. Das dürfen wir nicht zulassen.
Okay, danke. Also.
Im Studio von Radio Dreieckland zu Gast war die GEW-Landesvorsitzende Monika Stein. Verdi Baden-Württemberg sieht die Neuvergabe des Pforzheimer Stadtbusnetzes mit großer Sorge und bestärkt den Gemeinderat nachdrücklich, eine Vergabe aufgrund des eigenwirtschaftlichen Antrages der Bahntochter Regionalverkehr Südwest, RVS, noch zu verhindern. Vor 10 Jahren hatte die RVS auf diese Weise erstmals den Zuschlag bekommen und über 200 Beschäftigte verloren damals ihre Arbeit und Pforzheim einen guten Nahverkehr. Darüber hinaus schlechte öffentliche Dienstleistungen, gute Wahlergebnisse für rechts. Jan Bleckert bei Verdi Baden-Württemberg zuständig für den Bereich Verkehr. Die Zukunft des ÖPNVs ist bedroht, so zumindest Verdi. Das heißt, über den ÖPNV können wir vieles, vieles reden, aber ganz speziell hat hier Verdi sich Pforzheim herausgesucht. Genauer gesagt, ich bin jetzt verbunden mit Jan Bleckert von Verdi und unterhalte mich einfach mal über den ÖPNV in Pforzheim. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, wunderschönen guten Tag.
Ich habe es ja schon versucht einzuführen. ÖPNV ist so ein Ding für sich. Die meisten sagen, braucht man mehr davon. Aber in Pforzheim scheint es ganz einfach hier zurückzugehen. Was ist los? Wie ist die Situation in Pforzheim?
Ja, zur Situation in Pforzheim muss man sagen, dass man da auch nochmal einen Blick zurückwerfen muss. Wir hatten so eine, sag mal, vergleichbare Situation bereits vor 10 Jahren. Dort ist die Stadt in die Überlegung gegangen, das kommunale Nahverkehrsunternehmen zu entkommunalisieren und in die Ausschreibung zu gehen. Und dort gab es schon mal einen Riesenkrach, unter anderem auch mit Verdi, weil eben die Entkommunalisierung dazu geführt hat, dass der ÖPNV, sag ich mal, so ein bisschen nicht finanziell so ausgestattet werden sollte, dass er vernünftig laufen sollte. Das hat dann auch am Anfang uns recht gegeben, es hat ordentlich geruckelt in der Stadt. Und jetzt mit dem Verfahren, da müssten wir nochmal dann im Detail drauf eingehen, droht der Stadt, sag ich mal, eine vergleichbare Situation mit einem schlechteren ÖPNV wie schon vor 10 Jahren.
Das heißt, der ÖPNV in Pforzheim ist generell verglichen mit anderen Städten schlechter beziehungsweise einfach nur schlecht?
Naja, so einfach kann man das nicht sagen. Der ÖPNV in Deutschland und in Baden-Württemberg insbesondere hängt immer davon ab, wie der finanziert wird. Wir haben unterschiedliche Finanzierungsmodelle, sage ich mal, und unterschiedliche Finanzierungsquellen. Man muss immer ganz genau hingucken, wie die Finanzierung des jeweiligen ÖPNVs, das hängt mit der Vergabe zusammen, wie diese Vergabe eben ausgestaltet ist. Und in Pforzheim haben wir jetzt so eine besondere Situation, dass das, ich nenne es immer die Sparvariante ist, ja, bei der Vergabe dieses ÖPNVs. Und deswegen so diese große Diskussion in Pforzheim direkt, dass die Stadt eben diesen, man nennt das eigenwirtschaftlichen Antrag, ich kann dazu ein bisschen was sagen nachher noch, bekommen hat von der Deutschen Bahn, was eben, sag ich mal, sich in eine exklusive Antrag bringt, die Deutsche Bahn in eine exklusive Situation, weil diese eigenwirtschaftlichen Anträge anderen Bewerbungsverfahren sozusagen immer vorgehen, hat aber eben auch zur Folge, dass der Auftragnehmer seine Einnahmen einfach selbst generieren muss und so gut wie auf keine Förderung, also jetzt mal abgesehen vom Schülerverkehr und Verkehre für Behinderte und so, zurückgreifen kann. So, das macht den ÖPNV, sage ich mal, so in der Finanzierung sehr schwach aufgestellt. Man ist eigentlich nicht in der Lage, auf bestimmte Situationen zu reagieren oder den ÖPNV auch auskömmlich, sage ich mal, zu finanzieren.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die Kommunen müssen praktisch aus den eigenen Kräften heraus den ÖPNV stemmen, sprich aus den Einnahmen über die Fahrkarten natürlich und im Übrigen irgendwas zuschießen, aber vom Bund oder sonst was gibt es da nichts mehr.
Genau, also nicht die Kommune, sondern die Kommune schreibt sozusagen aus und der Auftragnehmer, also die Deutsche Bahn, die muss sich dann komplett aus den Einnahmen finanzieren. Genau. Und dieser eigenwirtschaftliche Antrag, der geht eben, wie gesagt, in einem normalen Vergabeverfahren, wo alle anderen Verkehrsunternehmen sich bewerben können, geht dem eben immer vor. Also wenn der gestellt wird, dieser eigenwirtschaftliche Antrag, dann bekommen die den Zuschlag. Und in Pforz haben wir jetzt die besondere Situation gehabt, dass die Deutsche Bahn dort einen eigenwirtschaftlichen Antrag gestellt hat, der gleichzeitig, also im Antrag, ist die Kürzung des ÖPNVs um ca. 17% mit enthalten. Da hat die Kommune, sag ich mal, jetzt im ersten Schritt nichts mit zu tun, weil sie, wenn sie ins Vergabeverfahren geht, dem quasi erstmal ausgesetzt ist und warten muss, was passiert, ob es ein Verkehrsunternehmen gibt, was sich dort bewirbt mit einem eigenwirtschaftlichen Antrag. Und dann kann die Kommune aber entscheiden, ob sie eben diesem eigenwirtschaftlichen Antrag stattgibt oder eben nicht. Für die Kommune selbst ist ein eigenwirtschaftlicher Antrag natürlich immer sehr günstig, weil die Kommune keinerlei oder so gut wie keine Finanzierungsmittel dort einstellen muss.
Aber auf der anderen Seite 17% weniger ÖPNV, habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ja, das ist korrekt. Also bei diesem Antrag, der Kommune auf dem Tisch liegt, sind tatsächlich Einsparungen bei ein paar Linien und an den Randzeiten sind damit drin. Genau, also es würde tatsächlich eine Verschlechterung des ÖPNVs bedeuten für die Stadt Pforzheim, ja.
Die Zukunft des ÖPNVs ist bedroht, Beispiel Pforzheim. Das ist ja praktisch die Überschrift über unser Gespräch. Das heißt, Pforzheim ist der Vorreiter in der Richtung oder nur ein Beispiel in dieser Sache?
Ja, das haben wir eben versucht. Also deswegen haben wir so viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, weil wir versucht haben, darauf aufmerksam zu machen, weil diese eigenwirtschaftlichen Anträge waren in der Vergangenheit, sag mal, zur Hälfte ein Mittel, den ÖPNV in den Kommunen sicherzustellen. Das hat in den letzten 10 Jahren sehr viel abgenommen. So, es gab normale Vergabeverfahren, wo der ÖPNV auskömmlicher finanziert war durch die Kommunen. Das hat jetzt, Pforzheim ist da jetzt auf dem Weg, das wieder zu durchbrechen. Und da haben wir sehr viele Bauchschmerzen mit, weil, ne, ich habe ja vorhin erläutert, dass man mit einem eigenwirtschaftlichen Antrag sich als Verkehrsunternehmen nur über die Einnahmen finanzieren kann. Und ich sage mal, wenn wir den Umstieg auf die E-Mobilität schaffen wollen, dann geht das nicht ohne kommunale Gelder. So, das ist ein Verkehrsunternehmen, was einen eigenwirtschaftlichen Antrag gestellt hat, kann niemals E-Busse finanzieren. So, und, in den Vergabeverfahren der anderen Kommunen, ja, sind solche Anschaffungen von E-Bussen zum Beispiel, sind dort mit im Vergabeverfahren drin. Und dadurch, sag ich mal, kriegen wir beides hin, im normalen Vergabeverfahren einen auskömmlich finanzierten ÖPNV und den Umstieg auf die E-Mobilität, die ab 2028 ja dann auch verpflichtend wird für die Kommunen.
Gibt es schon andere Beispiele aus anderen Kommunen, dass die da mitziehen?
Nein, tatsächlich nicht. Das hatte ich ja gesagt, ne? Der Umstieg auf die E-Mobilität nehmen die Kommunen, die nehmen die Kommunen sehr ernst. Deswegen verstehen wir das Angebot in Pforzheim nicht und haben aber die starke Befürchtung, dass andere Kommunen nachziehen, weil sie jetzt, ne, der ÖPNV ist, abgesehen vom Schülerverkehr und noch ein paar anderen Verkehren, keine Pflichtaufgabe und konkurriert dann natürlich mit den Pflichtaufgaben aus den kommunalen Haushalten. Und eigenwirtschaftliche Anträge sind ein gutes Mittel, sag mal, zu sparen. Ja, und da wollen wir natürlich vermeiden, dass andere Kommunen da diesem Vorgehen da jetzt folgen.
Verdi ist jetzt eine Gewerkschaft, das heißt, ich kann schon verstehen, dass man sich jetzt Sorgen macht um die Beschäftigten in diesem Bereich, im Bereich des Verkehrs. Warum kümmert sich Verdi die jetzt ganz speziell um diese Geschichte? Warum haben Sie das angesprochen?
Das hat noch eine besondere Situation als Grund. Wir haben in Baden-Württemberg ein Landestariftreuegesetz. Dieses Landestariftreuegesetz stellt sicher, dass in Kommunen öffentliche oder auch das Land öffentliche Aufgaben vergeben, dass dann ein sogenannter repräsentativer Tarifvertrag zur Anwendung kommen muss. Ja? Also dass die, sag mal, die Qualität in den Beschäftigungsbedingungen auch ein Stück weit sichergestellt sind. Da gibt es in Baden-Württemberg einen repräsentativen Tarifvertrag und dieser repräsentative Tarifvertrag muss aber nur im normalen Vergabeverfahren angewendet werden, in einem Verfahren mit einem eigenwirtschaftlichen Antrag. Die sind vom Tariftreuegesetz tatsächlich ausgenommen. Das heißt, wir haben auch dort die Befürchtung, dass die Kommunen quasi, ne, sparen können auf dem Rücken der Beschäftigten, weil sie Aufträge an Verkehrsunternehmen vergeben können, die den repräsentativen Tarifvertrag in Baden-Württemberg nicht einhalten müssen.
Aber es werden ja sowieso schon Busfahrer gesucht, händeringend. Kann man sich das überhaupt noch leisten, denen weniger zu bieten, finanziell?
Ja, das ist so eine Diskussion, sowohl in der Politik als auch mit dem Arbeitgeberverband, mit dem wir dort die Tarifverträge für die Busfahrerinnen und Busfahrer verhandeln. Die sehen zwar das Fahrerproblem, sagen aber, sie können das noch gut handeln. Da haben wir immer ein sehr großes Fragezeichen dran, ne, weil natürlich in den nächsten, sag mal, 10 Jahren zwischen 30% und 40% der Busfahrerinnen und Busfahrer in ihren wohlverdienten Ruhestand gehen. Und wir haben da immer noch wirklich ein massives Problem. Und ich verstehe nicht, wie der Arbeitgeber, also der Job ist sehr, sehr, sehr stressig, wie die Arbeitgeber und auch wie die Kommunen auf die Idee kommen, dass sie zukünftig mit schlechteren Arbeitsbedingungen irgendwie noch Kolleginnen und Kollegen da gewinnen können für den Job.
Sie haben auch noch auf ein anderes Problem hingewiesen, genauer gesagt Greenpeace hat auf ein anderes Problem hingewiesen, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen ÖPNV, sprich Dienstleistungen und Politik.
Ja, genau. Also wir haben die Studie auch zur Kenntnis genommen und weisen da auch in unseren Pressemitteilungen immer darauf hin, ne, dass dort, wo schlechterer ÖPNV oder wo es eine schlechtere ÖPNV-Infrastruktur gibt, dort auch mehr Leute rechts wählen, so die ja, das ist natürlich auch ein sehr großes Thema für uns, weil wenn man sich die Parteiprogramme der rechteren Parteien anschaut, dann setzen die natürlich auch sehr viel mehr auf den Individualverkehr als irgendwie auf den ÖPNV. Und da würden wir uns dann sozusagen in eine Abwärtsspirale begeben, wenn wir sagen, ja, wir sparen jetzt am ÖPNV. Ne, dann heißt das, wir sparen tatsächlich an der Demokratie.
Tja, das heißt, ich danke auf jeden Fall mal hier Jan Bleckert von Verdi. Er hat darauf hingewiesen, dass in Pforzheim oder generell gesagt die Zukunft des ÖPNVs durchaus bedroht ist und dass da noch einiges gemacht werden muss. Ich danke mal für das Gespräch.
Alles klar, gerne. Vielen Dank. Tschüss.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 12. Juni 2025 durch Konrad
Boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.